Also in der Regel hat der Mensch Schuld daran, dass es brennt. Ne? Und dann kommt natürlich vor, dass irgendwie die weggeworfene Zigarette oder dass ein Feuer gemacht wurde, das dann dafür sorgt, dass denn der Wald brennt. Das kommt vor, aber erstaunlich oft gibt es auch wirklich Brandstiftung.
So, herzlich willkommen bei Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF Deutschland und begrüße euch zur brandheißen neuen Folge. Und da gehen auch schon die ersten 5 Cent in die Wortspielkasse, denn unser Thema heute: Waldbrände. Sommer, Sonne, Waldbrand. So sieht gefühlt seit einigen Jahren die Gleichung aus. Aber ist es erst seit einigen Jahren so? Wie ist die aktuelle Situation und was können wir dagegen tun? Das will ich heute gemeinsam mit euch herausfinden. Und bei mir zu Gast ist der Programmleiter Flächennaturschutz in Deutschland, Albert Wodke. Hallo Albert, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Eine schnelle Frage, kurze Antwort. Ja. Wie ernst ist die Lage aktuell?
Weltweit ist die Lage sehr ernst. Man kriegt es ja immer wieder mit. Es überall brennt es, sogar im Amazonas, ja, brennt es in Australien, an vielen anderen Orten, in Kanada, ja, riesige Waldbrände, riesigen hohen Temperaturen, eben auch in Mitteleuropa und auch in Deutschland, wo man immer wieder bei heißen, trockenen Witterungsbedingungen Waldbrände zu gewärtigen hat. Und das ist ein großer Unterschied zu früher, weil früher war die Waldbrandsituation in Mitteleuropa, aber auch in vielen anderen Gegenden der Welt nicht so schlimm wie jetzt.
Mhm. Bevor wir jetzt weiter über die Waldbrände sprechen, müssen wir natürlich über die Ausgangslage sprechen. Also in diesem Fall der Wald. Wie steht es aktuell um den deutschen Wald? Stirbt er? Wird er kleiner? Wird er größer? Wie verändert er sich aktuell?
In Deutschland ist 30% der Landesfläche von Wald bedeckt. Ja, das ist Nutzwald im größten Falle. Und dem Wald geht's nicht gut. Ja, die Waldsituation wird immer jedes Jahr im Waldzustandsbericht der Bundesregierung benannt. Früher hieß das Waldschadensbericht. Also so ein Waldsterben gab es ja vor einigen Jahren. Aber die Situation hat sich nicht deutlich verbessert, sondern verschlechtert. Das heißt, die Bäume sind krank. Die Hälfte des deutschen Waldes ist krank. Ne? Man kann das, wenn man der Förster geht hin und schaut dann, wie geht's dem Laub zum Beispiel, ne? In den Bäumen, dem geht's nicht gut. Ja, kahle Stellen an allen Ecken und Enden. Also dem deutschen Wald geht es nicht gut. Und man muss sagen, dass eben die meisten Wälder keine natürlichen Wälder sind, sondern die sind Holzäcker. Ja, vom Förster liebevoll gepflanzt, gepflegt und dann nach 100 Jahren geerntet. Das ist, hat mit natürlichem Wald oder mit, also das macht ja, man hat ja so, ja, man hat immer so eine Vorstellung, ja, von der deutsche Wald und das ist so romantisch und so, aber das
klar,
sind
Grimm-Märchen und Grimmsche sowas,
Märchen
sind mit großen Korden,
so. Genau.
Ja klar.
Und das sind aber in der Regel Holzäcker. Nur 0,6% der deutschen Wälder dürfen sich natürlich entwickeln. Mhm. Das ist viel zu wenig. Wir fordern mindestens 2% in Deutschland und da sind wir immer noch weit weg. Nicht mal 2% dürfen sich natürlich in großflächig entwickeln und Urwälder von morgen werden.
Okay, also der Rest der Wälder wird wirklich größtenteils aus wirtschaftlichem Interesse genutzt, also sind Nutzwälder.
Sind Nutzwälder, genau. Also die deutschen Wälder sind Nutzwälder, mhm, die zwar nicht kahlschlags bewirtschaftet werden, wie in anderen Gegenden der Welt. Ne, wo hat man einen Wald, dann haut man die ganzen Bäume ab und dann pflanzt man vielleicht irgendwas Neues. Das ist weltweit die vorherrschende Art der Waldbewirtschaftung in Anführungszeichen. Das machen wir in Deutschland nicht, sondern da wird Einzelstammentnahme gemacht und da bleiben dann auf den Flächen immer noch Bäume stehen. Das ist eine bessere Waldbewirtschaftung, als es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Aber es ist Nutzwald. Man merkt es beispielsweise daran, dass es kaum alte Bäume in unseren Wäldern gibt. So eine Eiche kann 1000 Jahre alt werden. Eine
1000?
Buche, 1000 Jahre.
Krass.
Eine Buche kann 400-500 Jahre alt werden. Eine Kiefer kann auch 500 Jahre alt werden.
Ja.
Und wie alt dürfen sie werden? Höchstens 100 Jahre. Ja. Eine Buche wird mit 100 Jahren geerntet. Eine Kiefer mit 80, 90 Jahren. Auch eine Eiche darf nicht so lange leben. Und diese Altersstadien der Wälder, die sind halt so sehr bedeutsam. Weil je dicker so ein Baum ist, desto besser ist es da. Kann man Höhlen reinzimmern als Schwarzspecht beispielsweise. Dann gibt's Nachmieter vom Schwarzspecht. Diese ganzen Alters- und Zerfallsstadien, ja, also dass die alte Bäume irgendwann sterben, die ja ab. Dann kommen irgendwelche Pilze, dann kommen Nachmieter der Pilze, dann kommen Insekten, die von diesem Totholz oder von diesem Altholz leben. Und all diese Stadien kommen in unseren Wirtschaftswäldern kaum vor, weil die ganzen Bäume mit 80, 90 oder 100 Jahren geerntet werden. Und das wollen wir als WWF aber nicht. Wir wollen, dass mehr Wälder sich dauerhaft entwickeln können, dass mehr Wälder alt werden dürfen, dass sich Wälder zu Urwäldern von morgen entwickeln können. Wir haben in Deutschland keine Urwälder mehr. Mhm. Also Urwälder sind Wälder, die noch nie ein Mensch bewirtschaftet hat, wo es keine Eingriffe gegeben hat. Das gibt's in Deutschland gar nicht mehr. Also jeder Wald in Deutschland, jede Fläche, wo ein Baum steht, ist schon mal kahl geschlagen worden, ist dann wieder aufgewachsen. Und es gibt in ganz Mitteleuropa nur noch wenige Flächen. Es gibt dann in der Ukraine, in den Karpaten, ja, da gibt's oder in Rumänien, da gibt's so ein paar Urwälder, die noch vorhanden sind. Aber alles andere ist von Menschen gemacht. Und das muss man sich immer vor Augen führen, wenn es darum geht, der deutsche Wald, ja, wie er sich verhält, auch wie er dann angebaut wurde und wie er sich auch mit, ja, eben anfällig ist für Waldbrände. Das ist ja unser Thema heute.
Ja, genau. Das eine ist ja jetzt genau die Bewirtschaftung der Wälder, aber es gibt ja auch ein anderer großer Faktor, der Einfluss hat auf die Wälder, Stichwort Klimawandel. Wie schaut's da aus?
Also der Klimawandel, die Veränderung des Klimas hat eine extrem große Bedeutung für alle Wälder. Mhm. Weil das Klima sich natürlich immer irgendwie geändert hat im Lauf im Lauf der Erdgeschichte, kann man sagen. Das wurde ja immer, aber das ging normalerweise nicht so schnell. Und heute haben wir so, dass in der einer Baumgeneration sich das Klima doch deutlich verändert. Mhm. Und so ein Baum, wenn der so ein Keimling ist, ja, dann guckt er, wie sieht's hier aus, ja, dann tut er seine Wurzeln in den Boden und dann überlegt er sich, ja, wann ist es Winter, wann ist es Sommer und so und passt sich dann an. Das sind also die kleinen Bäume, die sind sehr anpassungsfähig, wie auch kleine Menschen.
Natürlich, ja, erinnert mich auch gerade so ein Großwerden eines Kindes.
Großwerden,
ne?
Eines Kindes, und so ist es beim Baum auch. Und wenn der Baum aber mal groß gewachsen ist, dann hat er seine Wurzeln ausgebildet. Wenn es viel regnet, muss er nicht so tiefe Wurzeln machen und nicht so breite Wurzeln. Die Blätter sind auf geeignete Weise gemacht und so. Und wenn ein Baum so groß gewachsen ist, dann hatte der in der Zeit, bis er so groß gewachsen ist, eine gute Möglichkeit und hat sich da wohlgefühlt. Und dann kommt der Klimawandel, die Veränderung, dass die Temperaturen sich verändern, ja, dass es heißer wird, dass der Regen sich verändert, ja, also entweder Starkregen oder, was in Ostdeutschland ein großes Problem ist, dass es immer mehr Dürre gibt, ja, immer trockener wird, und damit kommen dann die Bäume nicht mehr zurecht. Und die sind eigentlich widerstandsfähig, die können eine Zeit lang können die das aushalten, aber nach ein paar Jahren, da sterben die dann ab. Und man sieht das in der Regel, wenn man durch die Wälder geht, nicht so stark, weil natürlich der Förster, wenn er sieht, da ist ein Baum krank, ist am Absterben, dann geht er hin und schneidet den ab und nutzt das Holz noch, bevor er das Totholz stehen lässt. Und man merkt das beispielsweise in den Wäldern des WWF, also in Urwäldern von morgen. Cervelin in der Uckermark haben wir eine große Fläche, fast 1000 Hektar. Und da ist es so, dass auf den Hügeln die alten Bäume, die alten Buchen, aber auch die Eschen, Ahörner, egal was, ja, die Eichen, da große Probleme haben und die alten Bäume da absterben. Ja, weil sie das nicht mehr aushalten, weil sie diese Dürresituation und diese heiße Situation dann nicht mehr aushalten. Es gibt andere Gegenden, wo so kleine Täler sind, wo ein bisschen mehr Wasser ist, da ertragen die das noch. Aber auf diesen kleinen Hügelchen, ja, das ist alles eiszeitlich bedingt, dort im nördlichen Brandenburg, da ist das ein großes Problem.
Gibt es denn schon erste Anzeichen von Anpassungen der Bäume an Klimawandel oder ist das noch alles im Vergleichweise zu einem Lebenszeitraum eines Baumes zu kurz, dass es jetzt diese extremen Wetterbedingungen gibt?
Also der einzelne Baum versucht natürlich, sich in irgendeiner Weise anzupassen. Aber wenn er sich angepasst hat an ein bestimmtes Klima und das die letzten 50 oder 80 Jahre so war, und dann ändert sich abrupt das Klima wird, also es ist immer weniger regnet, dass es immer heißer wird, dann können diese Bäume da kaum darauf reagieren. Wie es aussieht mit jungen Bäumen, die also damit hochwachsen sozusagen, das wird man sehen, aber ohne Wasser kann natürlich auch kein Baum leben und wenn es immer weniger regnet in einigen Teilen Deutschlands, das ist dann natürlich ein großes Problem. Und ein großes Problem ist auch die Hitze, weil nämlich Bäume, auch wenn man so über 40 Grad, also wenn Menschen Fieber kriegen, ne, dann so über 41 Grad, halten die Proteine nicht aus. Ja, da irgendwann stirbt man. Das ist bei den Bäumen auch so und bei den Pflanzen. Das heißt, auch wenn sie gut versorgt sind mit Wasser und das dann wirklich so heiß ist, so an die 40 Grad und dann die Sonne drauf knallt, dann führt das auch zu erheblichen Schäden, auch bei den Bäumen. Also es gibt da keine Unterschiede zwischen Bäumen und Menschen oder anderen Tieren. Interessant ist ja auch, dass wir zu ungefähr 50% unser genetisches Material mit den Bäumen und mit allen anderen Pflanzen identisch haben.
Also wir 50%. Zur Hälfte ein Baum.
Zur Hälfte ein Baum, zur Hälfte ein Blumenkohl oder was auch immer. Ja.
Also dann möchte ich gerne Tomate sein.
Ja, und das ist doch interessant. Ja. Deswegen können wir das auch so gut essen, ja, weil wir da wirklich ganz eng verwandt sind. Also man muss sich immer klar werden, dass alle Pflanzen eigentlich nahe Cousins und Cousinen von uns sind. Das sind Verwandte, ja. Alle Lebewesen. Wir sind hier mit allen Lebewesen verwandt, ja. Und das sind also alles unsere entfernten Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen.
Und den sieht man, wenn es im Sommer ganz heiß ist, dass es nicht gut geht, dass die Rinde abfällt, dass sie ihre Blätter hängen lassen und
genau,
sowas.
Genau, also für die, wenn es zu heiß ist, dann können also die, auch wenn die Wasserversorgung dann nicht unterbrochen ist, kann das wirklich zu Schäden führen, auch eben bei den beim Laub, ja. Und das merkt man, wenn es wirklich mal so ganz heiße Tage gibt, ja, so Mitte 30er Temperaturen, ja, an die 40 Grad, das ist dann schwierig auch für die Bäume.
Ja, okay. Dann machen wir mal den Switch zum Waldbrand selber. Also wir haben jetzt festgestellt, dem Wald geht's nicht gut. Da gibt es ganz, ganz viel, was wir noch tun müssen und können. Da gehen wir nachher drauf ein. Aber lass uns erstmal darüber sprechen. Was ist denn jetzt überhaupt ein Waldbrand? Wie definiert man einen Waldbrand?
Ein Waldbrand ist ein Brand, der im Wald stattfindet. Ne? Soweit kann man sagen. Gibt's verschiedene Größen natürlich, ne? Und auch verschiedene Arten des Waldbrandes. Und das Einfachste sozusagen ist, man hat trockenes Unterholz, es hat lange nicht mehr geregnet, man hat Laub oder Nadelstreu oder so am Boden und dann wird es leicht entflammt und dann gibt es einen Bodenbrand. Das heißt, dann brennt das einfach so entlang und dann sind nicht unbedingt alle Bäume gleich davon betroffen. Es ist da seltener, dass man einen Kronenbrand hat. Das heißt, dass wirklich die ganzen Stämme brennen, sondern das ist dann wirklich im Unterholz und bereit. Es ist aber trotzdem natürlich gefährlich. Ja? Es ist trotzdem ein gefährlicher Brand. Man muss dann auch wirklich deutlich was dagegen machen. Wenn das dann ein Kronenbrand wird, das heißt also, wenn wirklich die Stämme und die Kronen,
wenn alles in Flammen steht,
das ist dann umso gefährlicher, weil Kronenbrände dann dazu führen, dass dann natürlich, also es entsteht Thermik, ja, also wenn es heiß ist, dann nach oben die heiße Luft geht und dann werden oftmals auch nicht nur Funken, sondern brennende Äste und so werden über viele Kilometer getragen und sorgen dann dafür, dass dann beispielsweise, weiß ich, 15 Kilometer entfernt, dann der Brand, ein neuer Brand entsteht, ja, indem diese brennenden Äste da so weiter getragen werden. Das haben wir auch in Deutschland an vielen Stellen schon gehabt. Wir hatten bei den Flächen der Wildnisstiftung, Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die der WWF mitgegründet hat mit anderen. Da haben wir einige größere Brände gehabt in den letzten Jahren. Und da hat man das genau gesehen. In Treuenbrietzen hat es da einen Wipfelbrand gegeben und 5 Kilometer entfernt auf den Flächen der Wildnisstiftung ist dann der Wald wieder angezündet worden. Ne? Und dann, wenn es trocken ist, ja, der breitet sich ja dann schnell aus. Und da muss man versuchen, dass man dem auch wieder Herr wird. Das ist nicht einfach.
Mhm. Okay, also meistens ist es dann eher so am Boden, dass es so rumräuchert und funkelt und seltener, dass sie wirklich die Bäume, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ne? Da kennt man natürlich nur Waldbrände, der ganze Baum steht in Flammen, man hat Kilometer weit. Das ist dann eher das Seltene, das ist wirklich so das Extrem. Ausmaß
eines Waldbrands. Für deutsche Verhältnisse ist das extrem. In anderen Ländern ist das natürlich ganz anders. Ne? Gerade um Australien, Eukalyptus, das brennt natürlich viel viel besser. Oder auch in diese Mittelmeerbrände, die es viele gibt, da ist es auch anders. Für deutsche Verhältnisse ist das Normale, dass es Bodenbrände gibt, aber eben auch in einigen Fällen dann diese gefährlichen Wipfelbrände.
Lass uns mal ganz gerne über die Brandursachen sprechen. Also es ist ja selten, dass etwas sich spontan selber entzündet. Kennen wir auch nur aus Filmen. Und es gibt immer diese Klischees, die man immer wieder trifft. Also irgendwie Zigaretten, unerlaubtes Feuer oder Grillen oder Flaschen, die irgendwo rumliegen und wie ein Brennglas wirken. Oder eben auch, ich denke da immer so schön an die eine Kampfszene in König der Löwen. Dieser eine Blitz, der dann kommt und das komplette Feuer verursacht. Ist viel Dramaturgie, ist mir durchaus bewusst, aber was ist denn jetzt so meistens die Ursache wirklich für den Waldbrand?
Wenn wir jetzt an Europa denken, da ist in der Regel der Mensch die Ursache. Mhm. Also dass jetzt so ein einzelner Blitz ohne Regen, ohne Gewitter kommt, das ist wirklich die extreme Ausnahme. Also in der Regel hat der Mensch Schuld daran, dass es brennt. Und dann kommt natürlich vor, dass irgendwie die weggeworfene Zigarette oder dass ein Feuer gemacht wurde, das dann dafür sorgt, dass dann der Wald brennt. Das kommt vor, aber erstaunlich oft gibt's auch wirklich Brandstiftung im Wald. Und das ist natürlich auch gefährlich. Und wenn da so ein Wald so ganz trocken ist, ist so eine Brandstiftung ganz einfach. Ja, genügt schon Feuerzeug und vielleicht so eine Haarspraydose. Ja, und dann kannst du den ganzen Wald anstecken. Irre. Und das haben wir auch schon öfters beobachtet. Es ist natürlich schwer, diese Brandstifter dann zu kriegen, ja, weil das sind riesige Flächen. Und ein Spaziergänger und irgendwann, wo steckt der den Wald an? Die kriegt man so gut wie nie, diese Brandstifter. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch vor mit weggeworfener Zigarette und so. Also der Mensch hat immer oder so gut wie immer Schuld am Waldbrand, manchmal beabsichtigt, manchmal unbeabsichtigt.
Aber wenn man mal so einen Brandstifter trifft, einfängt, schnappt, wie auch immer, was ist denn die Motivation? Also was ist die Motivation dahinter zu sagen, ich zünde jetzt einen Wald an?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Das ist wie bei allen Brandstiftungen, auch von Häusern und so. Ja. Da gibt es dann welche, die gerne mitlöschen, ja, von Feuerwehrleuten. Dann gibt es welche, die einfach das gerne brennen sehen. Dann gibt es welche, die das nicht mögen, was die Leute da machen, ja. Zum Beispiel, was ich, die blöden Naturschützer. Das sind unterschiedliche Motivationslagen. Mhm. Und das kann man natürlich nur erforschen, wenn man die mal kriegt. Aber man kriegt sie eben so gut wie nicht. Ne? Ein Beispiel. Wir haben in Zervelin im Norden Brandenburgs haben wir einen tollen Laubwald, Urwald von morgen. Da hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal von erzählt kurz. Mhm. Da war, vor 3 Jahren war das, glaube ich, da an einem Samstag, da hat unser See gebrannt. Da ist also einer unserer See, unser See ist abgebrannt. Ja, man muss sich mal vorstellen.
Der See?
Der See ist
also
abgebrannt.
Also da, wo Wasser ist, hat's gebrannt. Okay.
Der See war eben ausgetrocknet.
Ach so.
Genau. Also der See war ausgetrocknet, war nur durch das trockene Gras sozusagen.
Jetzt,
Und trockener Torf. Ja, das hat gebrannt. Und unser Förster, der war zufälligerweise am Samstag im Gebiet, um da bei einem Freund Kaffee zu trinken, der auch da wohnt. Ne? Dann hat er den Rauch gesehen, dann hat er gleich die Feuerwehr angerufen. Feuerwehr war gerade schon unterwegs, weil an 2 anderen Wäldern im Umkreis von 1,5 Kilometern hat's auch gebrannt. Da war die Feuerwehr schon unterwegs, okay, und hat schon, also es war ein Brandstifter offenbar, ja, der offenbar eine Arbeit hat, deswegen nur am Samstag brandstiften kann und nicht unter der Woche.
Hobby-Brandstiftung.
Hobby-Brandstifter. Und genau, und zum Glück war eben dann die Feuerwehr vor Ort. Ja. Wir konnten dann Wasser gleich da hineinleiten und den Brand dann gleich löschen. Aber wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dass unser Förster zufälligerweise da im Wald wäre, hätte das auch ein größerer Brand werden können.
Ja. Ja, dieses typische Glück im Unglück, also irgendwie.
Genau, da haben wir wirklich Glück gehabt, und das ist aber dort ein Laubwald, also da wissen wir, aber auch dort brennt es häufiger. Also sonst hat man immer gesagt, ja, Nadelwälder sind natürlich besonders empfindlich, gerade in Brandenburg Kiefernwälder oder eben auch Fichtenwälder mal, wo dann wirklich so ein Funke genügt, um dann den Nadelwald in Brand zu setzen, und Laubwälder sind normalerweise nicht so empfindlich, ja, weil die ja Laub haben, ist alles ein bisschen feuchter und so. Aber auch in Laubwäldern kommt es immer häufiger zu Bränden.
Und warum? Weil es trockener wird? Oder?
Weil es trockener wird, genau. Weil es trockener wird und weil es da auch dann einfacher ist, ein Feuer zu unterhalten. Ja. Also eben, wenn es also trocken ist. Bei den Nadeln ist es ja so, die brennen. Ja, da sind so ätherische Öle drin, ja, wenn die trocken sind und so, da geht das rasch voran.
Das prisselt dann so, ne?
Genau, und bei, wenn man so an Buchenlaub denkt, ja, das brennt normalerweise nicht so gut, aber das wird auch mehr, ja, nicht so stark natürlich wie bei den Kiefern, wie bei den Fichten, aber das ist doch auch am Zunehmen bei uns, ja.
Gut, also wir haben Brandstiftung als Ursache, aber eine Sache, die mir auch immer wieder aufgetaucht ist in meinen Recherchen, ist die Munitionsbelastung in unseren Wäldern.
Ja.
Dass es halt auch eine Ursache sein kann mit Altmunition. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen.
Genau, das ist ein weiterer Grund dort, wo man wirklich Altmunition hat. Und nun ist es so, dass man viele ehemalige Truppenübungsplätze hat, die inzwischen sich entwickeln können zu Urwäldern, zu Wildnis. Viele von diesen ehemaligen Truppenübungsplätzen hat man den Naturschützern geschenkt. Da hat man gedacht, da liegt so viel Munition im Boden. Da können wir eh nichts mit anfangen. Ja, da können wir kein Industriegebiet machen und so. Es ist viel zu teuer, die ganze Munition aus dem Boden zu holen. Schenken wir das alles den Naturschützern. Dann können ein bisschen Bäume wachsen und dann ist alles gut. Ja?
Ja.
Und die Naturschützer haben gesagt, ja klar, also das wird schon nicht so schlimm sein, ja, mit der Munitionsbelastung, und nehmen wir gerne. Und jetzt zeigen sich dann eben auch die Probleme dort, und die Wildnisstiftung, bei der der WWF auch Mitgründer ist, neben dem NABU und der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und anderen, die Wildnisstiftung hat 15.000 Hektar Flächen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Und da hat es eben auch schon oft jetzt gebrannt. Oft war es Brandstiftung, aber auch Munition, die sich selber entzündet hat. Und das ist besonders virulent in Gegenden, wo schon seit sehr langer Zeit Truppen geübt haben. In Jüterbog, das ist also südlich von Berlin, da haben schon die kaiserlichen Truppen geübt. Ja, danach haben die Nazis geübt, die Wehrmacht, und dann haben die Russen und die nationale Volksarmee geübt. Ja, das ging also, die haben über 100 Jahre haben die da geübt
Sachen rumgeschossen,
und Sachen rumgeschossen, und da ist natürlich vieles nicht explodiert. Es liegt dann da einfach herum, ja. Und gerade wenn man so, also früher hatte man so Phosphormunition, ja, und Phosphor ist leicht entzündlich. Und gerade in Jüterbog ist es so, dass da wirklich auch vermutet werden kann, dass man da Phosphormunition, dass es dann nicht explodiert, aber dass da halt ein Brand entsteht, ne, wenn es heiß ist und so, dann kann sich das entzünden. Und das ist dann auch ein großes Problem. Das kommt auch immer wieder vor, dort, wo man eben Truppenübungsplätze hatte und wo man da jahrhundertelang oder 50 Jahre lang Munition verschossen hat, die dann im Boden liegt. Und durch oberflächliches Absuchen kriegt man das nämlich nicht weg. Ja,
okay.
Das ist so, man kann natürlich oberflächlich hingehen, kann es absuchen, aber wenn man es wirklich munitionsfrei machen will, dann muss man da ein bisschen größere Tiefen, muss man das machen.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie aufwendig wäre das denn? Weil wir wollen ja Waldbrände vermeiden, präventiv sein. Wir wollen ja auch keine Munition in unserem Grund haben, aber das scheint ja ein riesen
genau,
Akt
man
zu
muss
sein.
Dann den ganzen, also da ist ja seit 1990 ist da Wald gewachsen.
Ja.
Und im Prinzip muss man den ganzen Wald wegmachen und alles 1,5 Meter umpflügen.
Ja, ja, nee.
Das ist so, und das ist schweineteuer, ja. Das kostet wirklich.
Gefährlicher extrem, auch, ne?
Ja, das sind halt spezielle Firmen, die das machen.
Ja.
Und wir entmunitionieren immer wieder einzelne Wege beispielsweise oder Waldbrandschutzstreifen, die also am Rande der Flächen angelegt wurden, um da der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, dann als Verteidigungslinie dort, also dafür zu sorgen, dass dann der Brand da eben nicht drüber geht. Das ist entmunitioniert worden. Aber die ganze Fläche zu entmunitionieren, das kann sich kein Mensch leisten. Das sind aber Millionen Euros, die es kostet. Mhm. Und dann wäre auch die ganze Natur kaputt. Aber auch wenn man es machen wollte, man sagt, also man macht alle Bäume weg, alles was da ist und pflügt dann alles um. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Man hat also Sandböden und da ist es dann auch so, wenn man so ein Sandglas hat beispielsweise, man hat dann irgendwie so ein, weiß ich, eine Münze drin, ja, dann schüttelt man, dann durch physikalische Vorgänge irgendwann kommt es nach oben. Ja.
Mhm.
Das bleibt also nicht in der Tiefe des Bodens, sondern es kommt irgendwann nach oben. Also Munitionsbelastung ist schon eine schwierige Sache und ist ein zweischneidiges Schwert. Die Naturschützer haben sich natürlich gefreut. Wir haben uns gefreut, dass so große Naturflächen für die Wildnis und für den Naturschutz, für Prozessschutz haben wir da geschenkt bekommen. Hurra, das ist eine tolle Sache. Aber da liegen dann eben auch die Munitionen der vergangenen Jahre und bereiten uns Probleme.
Okay, es ist zumindest etwas, was wir jetzt nicht mehr komplett verhindern können mit den Munitionen. Also es scheint ja so massiv zu sein, also so ein Aufwand zu sein, nicht massiv, sondern so ein Aufwand zu sein, dass man gar nicht mehr dahin kann. Gut, okay, also es kommt.
Es kommt dazu, dass man natürlich da diese Munitionsbelastung hat, aber natürlich auch nur auf den Flächen, die früher Truppenübungsplätze waren oder sonst irgendwo oder wo im Krieg dann irgendwie noch Bomben gefallen sind oder so. Und das ist natürlich, wenn man sich Mitteleuropa anguckt oder Deutschland anguckt, ist das natürlich ein sehr kleiner Teil der Landesfläche. Ja, also das ist, man darf das jetzt nicht zum größten Problem erklären.
Man muss es nicht denken, dass man jetzt in seinen Dorfwald geht und dann direkt auf eine Munitionspatrone da.
Nein, das sind eben diese ehemaligen Truppenübungsplätze, die man im Übrigen auch da angelegt hat, wo man ansonsten nicht so gut Landwirtschaft treiben kann. Deswegen ist in Brandenburg, da gibt es Sandböden, ja, da wächst kaum was, ja, geringe Ertragszahlen und so. Und das war auch einer der Gründe, warum man in Brandenburg so viele Truppenübungsplätze angelegt hat, weil da ist ansonsten nichts gewachsen. Also wenn nichts wächst und so, dann kann man da auch gut die Armee üben lassen. Auf guten Böden, ja, hat man in der Regel nicht die Armee üben lassen, sondern hat man Nahrungsmittel angepflanzt.
Klingt logisch. Okay, gut. Also wir haben jetzt einen Waldbrand. Wie wird der gelöscht? Ganz normal mit Wasser und los geht's. Und was wird ein Wasserstrahl draufgehalten? Wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Waldbrand dann gelöscht wird?
Also wenn man bei uns Waldbrände hat in Deutschland, dann ist es von zentraler Bedeutung, dass man so bald wie möglich das erfährt und das löscht, wenn er noch sehr, sehr klein ist. Ne? Wenn er sich ausgebreitet hat, umso mehr Hektar, umso mehr Quadratkilometer der umfasst, desto schwieriger ist es, den zu löschen. Das heißt, man muss eigentlich sofort das wissen. Und dann gibt es inzwischen Monitoring in verschiedenen Ländern, zum Teil eben automatisiert, ja, wo man dann also wirklich guckt mit KI wird es auch meistens sein. Und wenn da also ein Waldbrand auftaucht, dass dann sofort die Feuerwehr hingeschickt wird. Und da muss natürlich klar sein, die Feuerwehr muss dann einen Weg haben dahin. Dann müssen Löschbrunnen da sein oder es muss aus dem See dann das Wasser genommen werden können, um das dann sofort löschen zu können. Und es ist auch so, dass Feuerwehren da also wirklich gut drauf sind und dass also mit diesem System dort, wo man eben diese Wege hat und dass die meisten Brände, die es gibt in Mitteleuropa, dann in einem kleinen Stadium wieder gelöscht werden können. Das ist super. Es gibt einige Brände, wo das schwieriger ist, die zu löschen. Und das betrifft wieder diese Truppenübungsplätze, weil da ja die Munition im Boden ist. Und deswegen kann man da also nicht so nah hinfahren, ja, mit der Feuerwehr. Und wenn Munition im Boden ist, dann darf man eigentlich nicht näher als 1000 Meter ran, also und löschen. Also das ist eben eine schwierige Situation. Ne? Von 1000 Meter kannst du nicht löschen. Und von oben, wenn du mit dem Hubschrauber kommst und dort also Wasser abwirbt, dann darf der Hubschrauber eigentlich, muss der auch eigentlich aus dem Kilometer abwerfen, geht eigentlich auch gar nicht. Ja? Insofern ist das eine schwierige Situation.
Das, ja.
Vor ein paar Jahren war es auch noch schwierig. Das gab dann irgendwelche Verwaltungsvereinbarungen, dass so ein Waldbrand musste schon so und so viel Hektar umfassen, bis man da irgendwie den Hubschrauber anfordern konnte. Und dann war der halt schon so groß, dass es eigentlich nichts mehr gebracht hat. Also man muss wirklich sofort auch, da muss die Möglichkeit sein, dann in diesen Gebieten dann mit dem Hubschrauber oder mit dem Löschflugzeug zu kommen, um dann das Feuer auszumachen, wenn es noch klein ist. Und dann natürlich eben mit Wasser, wie man das so kennt, ja, oder die Hubschrauber, die hier unten so ein Wasserkanister dran
haben. Ja. Okay, springen wir mal ein paar Schritte vorwärts. Also wir haben den Brand gelöscht. Jetzt ist der Wald halb, dreiviertel, vielleicht ganz verbrannt. Wie lange dauert es, bis er sich einigermaßen wieder erholt? Also bis zumindest wieder Leben dort herrscht und nicht nur graue Asche.
Das geht sehr schnell. Wir haben viele Untersuchungen auch gemacht und wenn man sich die Wälder anguckt, in denen es gebrannt hat, dann wird das also ganz schnell wieder besiedelt. Ja, da kommen dann irgendwelche Laubhölzer, Weiden und viele, viele Kräuter. Das dann durch Samenflug bzw. Vögel wird dann also wieder, werden Samen eingetragen. Und das geht also wirklich recht schnell, bis aus so einer verbrannten Fläche dann wieder neues Leben entsteht. Und das ist oft besser als vorher, was die Artenvielfalt betrifft. Weil wenn man zum Beispiel so einen Kiefernforst hat oder eine Kiefernmonokultur oder eine Fichtenmonokultur, die dann abgebrannt ist. Und dann nach ein paar Jahren stellt man fest, das ist dann ein beginnender Laubmischwald oder so ein Vorwald mit einem tollen Arteninventar. Ja? Also das entwickelt sich dann natürlicherweise, also ohne, dass man da jetzt irgendwie dann aufforsten muss. Und also man kann ja auf verschiedene Weise mit so einem Waldbrand umgehen. Ja, wenn das alles gebrannt hat, dann ist das herkömmliche forstliche Vorgehen. Man räumt alles weg, was da ist. Ja, dann pflügt man das alles und dann pflanzt man neue Bäume. Das ist ökologisch natürlich nicht so gut. Ja? Mhm. Und da ist die Frage, wie entwickeln sich die? Ja? Aber wenn man das, was da gebrannt hat, da liegen lässt. Und dann sind also dann Bäume, die übereinander gefallen sind und die dann also Möglichkeiten bieten, für Vögel dann drauf zu sitzen und dann auch die Samen fallen zu lassen, die sie vorher irgendwie gefressen haben. Und da entwickelt sich das also wirklich ganz hervorragend. Es gibt ein sehr schönes und gutes Forschungsprojekt, das Pyrophob heißt. Ne? Pyro,
Feuer.
Feuer. Genau, vermeidend sozusagen. Und da haben sich verschiedene Organisationen zusammengeschlossen, um zu untersuchen, wie muss der Wald sein, dass er nicht so brandgefährdet ist und was kann man denn tun. Und da sind die Ergebnisse jüngst veröffentlicht worden und haben eben genau das auch aufgezeigt, ja, dass also Wälder, die nicht geräumt werden, dass die sich schnell wieder bewalden und haben gezeigt, was man noch mehr tun kann, auch im Waldbau, um die Wahrscheinlichkeit des Waldbrandes zu verhindern oder wenn ein Brandereignis stattfindet, dass sich das nicht so ausbreitet und dann also größere Flächen beansprucht.
Okay, jetzt bin ich mal ganz naiv und sage, okay, wir haben jetzt diese ganzen Monokulturen, die nicht so gut sind, aus verschiedenen Gründen. Und wenn wir sie abbrennen, dann kommt ein schöner Laubmischwald. Warum brennen wir da nicht gezielt Bäume nieder?
Ja, das ist.
Ich hoffe, du kriegst meinen Punkt.
Ja, für europäische Verhältnisse ist das nichts mit gezielten Bränden, weil die Brände bei uns in Europa nicht zum natürlichen Geschehen gehören, also nicht zum natürlichen Wald. Ja, das ist auf natürliche Weise kommt das nicht vor bei uns. Woanders, in Australien beispielsweise oder in Nordamerika, da ist es so, dass manche Bäume das auch brauchen, dass da brennt, ja, damit die Samen sich öffnen und so. Das ist so eine Brandökologie. Das trifft aber auf Europa in keinster Weise zu. Ja, also die europäischen Wälder sind nicht auf Brand angewiesen und es ist natürlich auch sehr schwer, den dazu Kontrolle zu kriegen. Ja, also irgendwelche Buschbrände oder so in Europa sehr selten. Das Einzige, was man gemacht hat, dass man in manchen Gegenden Deutschlands so Heideflächen, da hat man Heidebrände gemacht, um die Heide zu verjüngen sozusagen. Da hat man gezielte Brände gemacht. Bei den Wäldern ist das noch nie vorgekommen.
Okay, so don't do it. Neben den sichtbaren Schäden, die wir haben durch Waldbrände, welche langfristigen haben wir denn aufs Ökosystem, aufs Klima, wenn jetzt in Zukunft es immer mehr brennt?
Naja, wir müssen versuchen vorzubeugen. Wir müssen unsere Wälder resistenter machen, sowohl was den Klimawandel angeht, als auch was die Gefahr für Waldbrände angeht. Ich habe schon gesagt, Laubwälder sind nicht so gefährdet wie Nadelmonokulturen. Das heißt, Umbau der Wälder von Nadelmonokulturen, von Kiefernmonokulturen, Fichtenmonokulturen zu artenreichen Mischwäldern, die sind weniger gefährdet. Dann die Wälder müssen dicht sein, die müssen also eine dichte Krone haben, ohne dass da jetzt so viele Wege durch sind und ohne dass da quasi so Lücken sind. Denn wenn man so Lücken hat, dann trocknet es umso stärker aus. Wenn es stärker austrocknet, dann ist natürlich die Gefahr, dass es brennen könnte, wenn da irgendwie eine Zigarettenkippe ist oder sonst ein Ereignis, natürlich viel, viel größer. Das heißt, das Innenklima der Wälder muss verbessert werden. Na, da muss man dann also dafür sorgen, dass man wirklich eine dichte Krone hat. Und dass sich das auswirkt, merkt man beispielsweise in heißen Tagen, wenn man da im Wald ist, in einem dichten Wald, da merkt man, oh, das ist also 10 Grad weniger.
Ja,
und ist auch teilweise ein bisschen feucht, kann man sich schön vorstellen, schöner Wald. Und das ist eben nur in dichten, naturnahen Wäldern der Fall. Wenn man da jetzt in der Kiefermonokultur ist, ist es auch heiß. Ja, oder wenn man da jetzt einen Wald hat, wo dann alle 50 Meter ein Baum steht und das eigentlich kein richtiger Wald ist, dann trocknet es natürlich auch mehr aus.
Gut, jetzt ist natürlich immer so die Frage, wir haben jetzt ganz viel gelernt und gehört über Wald und wir sind jetzt ganz emotional. Also ich bin es auf jeden Fall und jetzt frage ich mich, was kann ich tun? Was kann ich als einzelne Person vielleicht für den Wald tun, dass es dem besser geht, dass wir weniger Waldbrände haben? Gibt es überhaupt etwas, was ich als Einzelperson tun kann?
Ja, man kann natürlich die Politik drängen, artenreiche Laubmischwälder zu erzeugen. Mhm. Ja, wir wollen das. Wir wollen, dass also wir eben keine Monokulturen mehr haben, keine Nadelmonokulturen, sondern einen artenreichen Laubmischwald, der wichtig ist für die biologische Vielfalt, für die Biodiversität, aber auch resilienter ist gegen Waldbrände, dass man auch, wenn man kauft, ja, dass man also Produkte kauft, die also nachhaltige Waldbewirtschaftung darauf Wert legen. Es gibt ja diesen Standard FSC, den der WWF mit gegründet hat. Und da gibt es dieses FSC-Siegel auf verschiedenen Holzprodukten, auf Papier oder Holz, wenn man im Baumarkt ist. Darauf zu achten, das ist sehr, sehr wichtig, weil das eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist. Das ist gut für die biologische Vielfalt, aber auch gut als Resilienz gegen Waldbrände.
Mhm. Zum Schluss würde ich ganz gerne von dir noch wissen, wie schaust du in die Zukunft in Bezug auf Wald und Waldbränden? Bist du optimistisch, dass wir es noch geregelt kriegen, dass wir es noch gewuppt kriegen alles? Was ist so dein Gefühl?
Der Klimawandel wird dazu führen, dass sich vieles verändert und sich vieles schnell verändert, schneller als das unter natürlichen Bedingungen, ja, wo es ja um Jahrtausende geht, als um wenige Jahre. Und das können wir nicht, also wir können natürlich versuchen, den Klimawandel aufzuhalten, indem wir weniger CO2 ausstoßen. Ne? Das ist die Notwendigkeit. Ja? Aber auch wenn wir jetzt sofort aufhören würden, CO2 auszustoßen, werden sich die Veränderungen noch sehr lange hinziehen. Und wenn wir die aktuelle Situation uns anschauen, mit den heißen Sommern und der Trockenheit und so, das ist nur ein müder Abklatsch, ein Beginn. Also so schön, wie wir es gerade haben, wird es nie wieder werden. Es wird also alles in die Richtung gehen, trockener, heißer, weniger Wasser. Die Probleme werden zunehmen und das würde auch so sein, wenn wir sofort auf CO2-Ausstoß verzichten. Und je mehr CO2 wir noch ausstoßen, weltweit, aber eben auch in Deutschland, umso schlimmer wird die Situation. Und da heißt es anpassen. Wir müssen uns als Menschen anpassen und beispielsweise Agrarlandschaft, so wie man im Mittelmeergebiet bisher gewirtschaftet hat, ja, mit Tröpfchenbewässerung und diesen ganzen Dingen, das müssen wir auch machen. Ansonsten ist an vielen Gegenden eine Landwirtschaft nicht mehr möglich. Wälder wird es vielleicht in einigen Teilen Deutschlands gar nicht mehr geben, weil der die klimatischen Verhältnisse so sind, dass es gar keinen Wald mehr tragen kann. Ja, das wird dann Steppe vielleicht. Ja, also genau kann man das natürlich nicht sagen. Ne? Das sind also dann schon irgendwie noch etliche Jahre, 100 Jahre oder so, da leben wir beide vermutlich nicht mehr.
Oh, weiß ich nicht.
Ja, mal sehen. Aber jedenfalls, Prognosen sind da schwierig. Aber dass es da deutliche Veränderungen gibt, überall, auch bei uns in Deutschland, ist ganz klar.
Okay, umso wichtiger, dass wir jetzt handeln und jetzt möglichst viel machen,
auf jeden Fall,
um den Wald zu schützen.
Auf jeden Fall, um den Wald und den Menschen und alle den Menschen und alles andere zu schützen. Wir müssen handeln, ja. Wir müssen anfangen und nicht nachlassen. Das ist die Botschaft.
Wunderbar. Ich danke dir, Albert, für deine Zeit und deine Worte und dein Wissen, an dem wir heute teilhaben durften.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ich packe euch weiterführende Links, damit ihr euch nochmal weiter informieren könnt, in die Shownotes natürlich. Und bedanke auch mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Abonniert doch sehr, sehr gerne diesen Podcast und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.